Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert. Der NeoCast. Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast der DSKN. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Hertel aus Würzburg. Christoph, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unseren NeoCast mit deiner Expertise zu bereichern. Du wirst unseren Hörern und Hörerinnen heute ein Update geben zu dem Thema Bakterien im Darm von Neugeborenen, Freunde oder Feinde. Aber zunächst kurz zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Christoph Hertel, Kinderarzt, Neonatologe, pädiatrischer Intensivmediziner und Infektiologe und aktuell Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Würzburg. Bis vor kurzem, also bis vor 2 Jahren, hast du in Lübeck gearbeitet und dann hast du die Nachfolge von Professor Speer in Würzburg übernommen. Professor Speer, allen bekannt als BPD-Spezialist, Zurfektenspezialist, und die Stelle hast du jetzt übernommen. Dein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist unter anderem die Infektiologie und das Mikrobiom des Neugeborenen. Und darüber wirst du uns heute einiges berichten. Soweit eine kurze Vorstellung deiner Person. Was habe ich vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Ja, vielen Dank, Mario, für die nette Einführung. Im Grunde ist alles Wichtige gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch im Sinne von Interessenskonflikten mal berichtet, dass ich selber 7 Monate gestillt wurde. Und das ist ja so ein Thema, wenn wir uns über Bakterien unterhalten, Mikrobiomentwicklung, was eine ganz zentrale Rolle spielt und wo wir beide ja auch Interesse haben, die Forschung in dieser Thematik weiter voranzutreiben. Und etwas, was auch aus meiner Sicht wichtig ist, gerade für die jüngeren Kollegen, dass es gut ist, wenn man sich mit anderem Umweltmikrobiom mal herausfordert. Das heißt, in meiner Ausbildung war ich auch in Schweden und in Australien, habe dort gearbeitet und weiß, dass diese Erfahrung aus Mikrobiom-Sicht natürlich betrachtet immer auch Widerstandskräfte auch fördern. Und wir wissen auch, dass wir beide sind ja auch sozusagen, haben ein Plädoyer für multizentrische Studien, dass das Mikrobiom, wenn es an einem Ort untersucht wird, kann es ganz andere Auswirkungen haben auf das Outcome, was man betrachtet, als an einem anderen Ort. Also insofern hat das bildlich gesprochen, Erfahrung zu sammeln andernorts ist sicherlich wichtig. Und da haben diese beiden Standorte, also sowohl Karolinska als auch Australien, eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das haben einige andere Referenten auch schon erzählt. Diese Erfahrung aus dem Ausland kann einem niemand nehmen und ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, verschiedene Perspektiven mit reinzubekommen. Und vielleicht sollte ich die Frage da künftig dazu nehmen, was sozusagen der Potential Conflict of Interest ist, was man selber als Neugeborenes erlebt hat. Ich habe zum Beispiel ein Foto von mir geschenkt bekommen zu meiner Geburt oder nach meiner Geburt, wo mein Vater mich sozusagen nur durch die Scheibe durchsehen durfte. Also ich hatte keinen Kontakt nach der Geburt, so wie es früher üblich war, mit meinem Vater, erst als ich nach Hause gekommen bin. Das ist vielleicht mein Potential Conflict of Interest da.
Dasselbe habe ich auch erlebt, aber das war eben damals so, genau.
Ja, genau. Aber vielleicht kannst du kurz berichten, wie du überhaupt zu dem Thema Mikrobiom gekommen bist und warum dieses Thema so aus deiner Sicht so wichtig ist.
Das heutige NeoCast-Thema.
Ja, ich glaube, viele Forschungsthemen, denen man sich widmet, die entstehen vielleicht auch aus so einem Gefühl heraus, dass man unbedingt etwas tun muss. Sind meistens auch etwas frustrierende klinische Erlebnisse und ich glaube, viele Neonatologen haben einen klaren Eindruck davon, wie schnell zum Beispiel, wie rasant sich ein Neugeborenes mit einer schweren Infektion verschlechtern kann und das egal, was man tut, auch wenn man alles richtig getan hat, dass man manchmal eben keine entscheidende Besserung beifügen kann. Und gerade dieser Aspekt der schweren Infektion, das hat mich eigentlich immer vorangetrieben, auch in dem Wunsch, die Forschung auf diesem Gebiet zu begleiten und eigene Projekte zu initiieren. Und wenn man das Mikrobiom betrachtet, so bedeutet das ja die Gesamtheit der Bakterien. Und für mich ist das eigentlich nach wie vor unverständlich, wie man eigentlich als Neugeborenes, was nach unserem heutigen Verständnis aus einer sterilen Umgebung kommt, sich sofort besiedelt mit ganz vielen mikrobiellen Antigenen, dass man das eigentlich gut überleben kann. Also das muss also bestimmte Faktoren geben, die diese Besiedlung ermöglichen und die auch dafür sorgen, dass diese Besiedlung eine gesunde Besiedlung ist. Dass Kinder einfach gesund groß werden können mit Billionen von Bakterien. Das hat mich fasziniert bis heute. Und dann gibt's natürlich den Blick wiederum, den gebiasten Blick des Neonatologen, der in erster Linie die Probleme auch sieht. Also ich sag mal Sepsis oder nekrotisierende Enterokolitis. Und was sind die Ursachen dafür? Und in welcher Form spielt Besiedlung eine Rolle? Und wenn man jetzt Hippokrates zitieren darf, der mal, zumindest ist es so übertragen, gesagt hat, viele der Erkrankungen entstehen aus dem Darm. Ja, so bin ich auch erzogen worden. Sepsis, Translokationssepsis kommt häufig aus dem Darm. Verstanden habe ich es ehrlich gesagt nie. Und dem wollte ich mich eigentlich widmen. Das war so die Thematik. Und wir alle sind als Neonatologen ja auch geprägt durch Ausbruchssituationen und so weiter, die dann dazu führen, dass man gesagt hat, ja, da muss man etwas tun.
Ja, und wir haben ja relativ viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht kannst du denen nochmal die Situation so vor 20 Jahren schildern. Da war ja vom Mikrobiom überhaupt noch nicht die Rede und da waren Infektionen ja noch ein deutlich größeres Problem.
Ja, das ist vor 20 Jahren, man muss sich das so vorstellen, dass man glaubte, Bakterien sind nur dann existent, wenn man sie kultivieren kann. Und das ist natürlich auch ein gewisses Training, was man im Studium gelernt hat, Mikrobiologie, das Kochsche Postulat, eine Infektion wird durch einen nachweisbar kultivierbaren Erreger hervorgerufen. Und erst mit modernen Techniken, mit molekularbiologischen Techniken in den letzten 10, 15 Jahren haben wir gelernt, dass 80% der Bakterien, die sich zum Beispiel im Darm befinden, nicht kultivierbar sind. Und aus diesem Verständnis heraus, auch was du ansprachst, Sepsis, als ich junger Assistent war, da haben wir Prävention, Sepsisprävention war in der Neonatologie, haben wir Gefäßkatheterprävention oder Infektionsprävention betrieben mit alle Kinder bekamen prophylaktischen Glykopeptid, Teicoplanin oder Vancomycin. Daten da gab es dafür nicht. Oder in der Onkologie habe ich auch später noch eingesetzt, das Humatin. Ich weiß gar nicht, ob das noch eingesetzt wird. Es war Paromomyxin. Hat man allen onkologischen Patienten gegeben. Es war so ein Darmantibiotikum. Und wir haben einfach geglaubt, wir tun damit was Gutes, bis dann auch mehr oder weniger auch Kritik aufkam was den überbordenden Einsatz von Antibiotika anbelangt. Und das waren so auch natürlich Ereignisse vor 20 Jahren, dass man sich überlegt hat, was sind eigentlich die wirklichen Präventionsprinzipien für Sepsis und Darmentzündung. Hilft es vielleicht, dass man weniger macht als die doch relativ invasive Medizin? Und ich glaube, das wird ja auch in anderen Podcasts letzten Endes diskutiert, die weniger invasive Beatmungsmöglichkeit, die sicherlich auch nicht primär das Ziel hat, Sepsis zu vermeiden, sondern primär das Ziel, chronische Lungenerkrankungen zu vermeiden. Aber natürlich, vielleicht können wir auch durch Reduktion von Beatmungstagen die Sepsisrate oder die beatmungsassoziierten Pneumonien reduzieren. Oder Beispiel rascher Nahrungsaufbau. Also ich sagte vorhin, in Australien, als ich dort gelernt habe, 2006, 2007, da gab es das sogenannte Trophic Feeding, das heißt 24 Schwangerschaftswochen altes Frühgeborenes bekam in den ersten Lebenstagen, also in der ersten Lebenswoche, ich sag mal 6 bis 12 mal 0,5 Milliliter Nahrung. Und all das mit den Dingen, die jetzt heute für uns wahrscheinlich schon Normalität haben, also ein rascherer Aufbau, 20 bis 30 Milliliter pro Kilo, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, um Gefäßkatheter zu vermeiden und um Sepsis präventiv zu sein. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen einfach ein Verständnis für das, was ich eingangs sagte, diese Interaktion zwischen dem Mikrobiom und dem Immunsystem, um letzten Endes auch für Kinder, die höchst vulnerabel sind, das ist ja keine physiologische Besiedlung eines Frühgeborenen, das kann nicht physiologisch sein, weil es, ne, es wächst nicht bei der Mama auf und beim Vater und kann sozusagen permanent kuscheln. Aber auch das sind so Dinge. Ja, früher war eben das nicht so en vogue, dass Kinder auch die größte Zeit ihres Intensivaufenthalts tatsächlich auch mit Bonding verbringen durften. War einfach eine andere Zeit. Und trotzdem möchte ich die nicht missen, weil wir heute wissen, dass eben entwicklungsfördernde Pflege ein ganz entscheidender Aspekt ist, auch um Mikrobiom auszutauschen. Ne? Aber das lernen wir erst. Ja, das ist ein sehr junges Gebiet der Forschung.
Und das finde ich das spannend und das zieht sich auch durch alle Themen irgendwie wie so ein roter Faden durch. Wir haben vieles gemacht mit der besten Absicht in der Vergangenheit. Wir wollten Infektionen vermeiden, haben Antibiotika gegeben. Und im Nachhinein hat sich manches als eher gegenteilig herausgestellt. Aber das Problem war sicherlich, wenn irgendeine Methode als sinnvoll erachtet wurde, war natürlich der Widerstand auch relativ groß, da irgendwas anderes zu machen oder das abzuändern. Und das ist, glaube ich, so eine große Erfahrung, die wir über die Jahre machen in der Neonatologie, dass man alles kritisch hinterfragen sollte. Und wenn ich mal in die Zukunft gucken möchte oder gucken dürfte, dann würde mich absolut interessieren, was von den Sachen, die wir heute als so toll empfinden, so in 10, 20 Jahren hinterfragt werden oder belächelt werden und so unter dem Motto, wie konnte man das nur machen? Aber das ist da wahrscheinlich ähnlich damals gewesen. Ja. Kannst du eine Richtung sagen oder so, wo du denkst, jetzt im Nachhinein betrachtet, war das die komplett falsche Richtung, in die man gegangen ist?
Naja, das ist fast so eine philosophische Frage. Wir haben, glaube ich, uns sehr stark daran orientiert, dass man Infektionsschutz macht, indem alles möglichst keimfrei ist. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant. Natürlich ist es wichtig, dass man auf einer neonatologischen Intensivstation generell im Umgang mit frühen Neugeborenen möglichst gute Händedesinfektion hat und Keime nicht überträgt. Aber die grundsätzliche Idee, dass gesundes Aufwachsen am ehesten in einer keimfreien Umgebung, die kommt so aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Das war fast wie ein Manifest und für mich sehr beeindruckend. Ja, ein beeindruckendes Beispiel ist der sogenannte Bubble Boy, David Vetter. Das ist ein Junge mit einem Immundefekt, der die 12, 13 Jahre bis zu seinem Tod in einer Blase gelebt hat. Natürlich hat er einen Immundefekt gehabt und man wollte ihn schützen vor der Infektion, aber ist auch, weil sich es gerade gejährt hat, nochmal eine interessante Berichterstattung darüber gewesen, dass wir immer noch den Glauben hatten, je keimfreier, desto besser. Und das ist sicherlich kein Fehler, es war einfach damals eine gesellschaftliche Annahme, dass das gut ist. Und interessant ist, dass wir jetzt in dieser ganzen Corona-Diskussion, wo wir natürlich den Infektionsschutz priorisiert haben, auch wieder Fehler machen, indem wir nämlich Eltern nicht zulassen auf die Station oder zumindest in einem großen Zeitraum der Pandemie aus natürlich auch nachvollziehbaren Gründen, haben wir diese Thematik Eltern sind keine Besucher, sondern sie gehören zu ihrem Kind vernachlässigt. Damit habe ich nicht nur ein ethisches Problem gehabt als Neonatologe, sondern auch ein emotionales als Vater gehabt. Und es hat wieder was damit zu tun, dass wir glauben, dass wir, indem wir möglichst wenig Leute auf Station haben, die Welt keimfreier und damit für das Kind weniger gefährlich machen. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass wir auch mit besserem Verständnis für Mikrobiom, natürlichem Mikrobiom, und dass auch gramnegative Erreger natürlicherweise zu einem physiologischen Mikrobiom gehören und nicht ausschließlich Krankheitserreger sind, dass wir damit auch die Diskussion balanciert führen. Ich glaube, das wäre meine Hoffnung. Mhm. Vielleicht als ein Beispiel.
Ja. Und damit sind wir Corona eigentlich schon absolut im Heute angekommen.
Mhm. Ja.
So. Wo stehen wir heute? Oder anders gefragt, sind Bakterien nun Freunde oder Feinde für uns? Oder für die Neonatologen, für die Neugeborenen, Frühgeborenen?
Was gibt es für Neuigkeiten?
Ja, also hier muss ich sagen, ich habe da einen klaren Bias. Ich denke, Bakterien sind Freunde, ne? Und ich denke auch, wir haben, wenn man jetzt mal die Filmindustrie zitiert, wir denken ja gerne in Schubladen, versuchen so Komplexität zu reduzieren, damit wir Entscheidungen gut treffen können. Und im Clint Eastwood-Film gibt es eben die Guten, the good, the bad and the ugly. Und so ist es eben für das Frühgeborene zum Beispiel nicht. Ne? Also man kann sagen, natürlich sind die Hautbakterien, die Staphylokokken gehören zu den sogenannten Kommensalen. Das ist wichtig für die Hautflora, auch Entwicklung der Haut, für die Ausreifung der Epidermis und so weiter. Aber es gibt eben auch die Konstellation, in der bestimmte Genotypen von Staphylokokken überwiegen können und eben eine Katheterinfektion oder auch eine Nicht-Katheterinfektion auslösen können. Das heißt, diese Frage ist für das Frühgeborene insofern zu beantworten, viele der Bakterien sind Kommensale und unterstützen die lokale, die gewebeständige Immunabwehr. Und unter bestimmten Bedingungen, die wir noch verstehen müssen im Kontext, kann es zu Infektionen kommen. Aber es geht generell auch darum, dass wir ein Verständnis dafür erreichen, was ist eigentlich eine gute Balance. Das eine ist Infektabwehr, das andere ist auch, wir sagen, ja, Erziehung des Immunsystems. Ohne Mikroben, ohne Mikrobiom gibt es keine Erziehung, keine Reifung des Immunsystems. Und wo ist die gute Balance zwischen diesen beiden Extremen? Die Amerikaner nennen das Goldlöckchenzone aus diesem Märchen und Goldlöckchen und den drei Bären, wo es darum geht, dass die miteinander gut leben können, obwohl sie alle extrem unterschiedlich sind. Und diese Balance zu finden für Frühgeborene, für Neugeborene ist wichtig, ist ein wichtiger Forschungsauftrag. Und dann gibt es natürlich diesen Aspekt, wo stehen wir heute, wo wir ganz am Anfang der Entwicklung sind, zumindest im Neonatologiebereich. Wie ist die Interaktion zwischen den Organsystemen? Wie ist die Interaktion zwischen Darm und Lunge? Hat die Lunge ihr eigenes Mikrobiom? Wie tauschen sich die beiden aus? Warum ist ein Kind mit einer BPD zum Beispiel auch, hat neurokognitive Probleme? Hängt das auch mit den Transmittern zu tun, die auch durch das Mikrobiom mit den Metaboliten, inflammatorischen Molekülen, die von Bakterien stammen? Das sind interessante Fragen. Hier kann ich keine Antwort geben, beziehungsweise muss man auch demütig sein, dass die Mikrobiomforschung da noch sehr, sehr jung ist.
Das finde ich das Spannende. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge gelernt, aber würdest du sagen, dass wir jetzt irgendwie aus der Mikrobiomforschung schon irgendwas haben, was sich in die Praxis überführen lässt, also außer dem Wissen, sondern irgendwas, wo man sagt, in den letzten vergangenen 5 Jahren auf dem Gebiet kamen Ergebnisse rüber, die uns zum Ändern unseres Managements veranlassen sollten?
Ja, also das ist ja sicherlich das, was für uns zentral ist. Kann man in irgendeiner Form Nutzen für das individuelle Kind erreichen? Und ich glaube, ein Beispiel ist der Probiotika-Einsatz in vielen verschiedenen Studien. Wenn man Meta-Analysen sich anschaut, dann gibt es generell einen nützlichen Effekt, was Vermeidung der nekrotisierenden Enterokolitis anbelangt, fraglichen Effekt bei der Sepsis und auch einen fraglichen Effekt, zumindest nach meiner Interpretation, bei der Mortalität. Schaut man aber in die einzelnen Studien und das ist eben auch etwas, was ich den jüngeren Kollegen gerne mit an die Hand geben möchte, eben nicht nur Abstracts zu lesen und nicht nur die Meta-Analysen nach den relativen Risiken bewerten, sondern sich wirklich den Kontext anschauen. Es kann sein, dass in Dresden das Probiotika nicht wirkt, weil 100% der Frühgeborenen Muttermilch ernährt sind, aber in Würzburg wirkt es vielleicht, weil nur, ist jetzt eine fiktive Zahl, 50% Muttermilch, rein Muttermilch ernährt werden. Also immer Kontext anschauen. Und da muss ich sagen, da haben wir als Neonatologen, wir sind den ersten Schritt vielleicht zu schnell gegangen, dass wir es auch flächendeckend einsetzen, ohne wirklich ein aus meiner Sicht ausreichend mechanistisches oder physiologisches Verständnis für eine Wirkung. Wir gehen davon aus, Bifidobakterien werden gern eingesetzt, sind die Champion der Kolonisierung von gestillten, vaginal entbundenen Kindern. Und das ist unser Konzept, dass wir glauben, die vulnerablen Kinder profitieren davon, wenn sie eben das Mikrobiom so etablieren wie ein gestilltes vaginal entbundenes Kind. Mhm. Dieses Konzept kann ich auch absolut unterstreichen. Und wir sehen es eben in bestimmten klinischen Situationen, dass es hilft. Andererseits, wo man auch wirklich was erreichen kann, aus meiner Sicht für die Zukunft, ist diese Frage der Antibiotikareduktion. Und wenn wir uns überlegen, dass etwa 30% der Kinder in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt kommen und die aktuellen Leitlinien sagen, dass man die Wundinfektionsprophylaxe für die Mutter 30 Minuten vor Schnitt sozusagen geben soll, dann sind 30% aller Neugeborenen, das heißt 250.000 Neugeborene in Deutschland sind mindestens einmalig mit Antibiotika konfrontiert. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt unsere Studien zitieren, aber es gibt eben mehrere Studien auch, die zeigen, dass es zumindest in den ersten Lebenswochen einen Unterschied der Kinder gibt, ob sie auch nur einmalig diese Antibiotika-Exposition hatten. Das Mikrobiom ist dann nach einem Jahr, das haben wir in einer eigenen Arbeit gezeigt, im Grunde vergleichbar zwischen beiden Gruppen. Aber man weiß eben nicht, was das für die frühe Prägung macht, Adipositas, Asthma. Und da haben wir ja gute Daten, dass der Kaiserschnitt zum Beispiel mit diesen beiden Entitäten assoziiert ist. Aber wir wissen auch nicht den Grund dafür, also wirklich. Und wenn wir das beeinflussen könnten, das wäre so etwas, wo ich auch einfach viel Zeit und auch Engagement investieren möchte.
Das ist spannend. Auf den Kaiserschnitt wollte ich auch gerade nochmal zu sprechen kommen. Es gibt ja gute Untersuchungen, die zeigen, dass sich das Mikrobiom unterscheidet nach spontaner Geburt und Kaiserschnitt. Aber es kommt im Laufe der Zeit wieder zu einer Annäherung, ich glaube am Ende des ersten Lebensjahres. Aber es gibt ja schon so Bestrebungen, dann die Kinder auch mit Vaginalsekret zu beschmieren, sage ich mal im weitesten Sinne, um sozusagen dieses Mikrobiom künstlich zu simulieren, wie bei einer spontanen Geburt. Was hältst du davon?
Ja, also die Idee, das Konzept auch wiederum kann ich gut nachvollziehen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es eine Arbeitsgruppe gibt von Frau Domingos Bello, die das Ganze auch vorantreibt und tatsächlich auch eine partielle Veränderung des Mikrobioms im Sinne in Richtung vaginal entbundene oder geborene Kinder sieht. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keine Daten, ob das wirklich das Outcome der Kinder, also Stichwort Adipositasvermeidung, in irgendeiner Form beeinflusst. Und natürlich muss ich sagen, wir betreiben ja relativ großen Aufwand, kongenitale Infektionen oder perinatale Infektionen zu vermeiden, also Herpes und so weiter. Und deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass vor allen Dingen aus den geburtshilflichen Fachgesellschaften da Kritik geäußert wurde. Dass man eben im Prinzip bei allem Verständnis, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass das Mikrobiom der Schwangeren sich ja auch in den letzten 3-4 Wochen nochmal das vaginale Mikrobiom enorm verändert. Es nimmt ganz viele Signale auch von der Haut, vom Darm und so weiter auf, offensichtlich um das Kind möglichst optimal zu besiedeln. Aber aus meiner Sicht reichen die Daten nicht aus, daraus ein generelles Konzept für alle Neugeborenen zu etablieren.
Auch hier wieder die Warnung.
Im Moment noch skeptisch.
Genau, die Warnung, die wir in den vorigen Podcast auch schon hatten, wo man einfach aufpassen muss, nicht alles, was physiologisch Sinn macht oder Sinn ergibt, sollte man auch gleich in den Alltag überführen, sondern man braucht klinische Studien. Was ich interessant finde, du hattest es kurz angesprochen, Probiotikagabe. Ist ja jetzt eigentlich noch relativ fokussiert auf einen Erreger, Lactobacillus, der sich sozusagen etabliert hat. Wenn man sich Mikrobiom anguckt, ist es ja, ich weiß gar nicht, ein Promille oder sowas, einzelne Erreger, aber der scheint ziemlich wichtig zu sein. Gibt es andere Favoriten noch, die da irgendwie besonders von Bedeutung sind, oder ist es eher das Mix, die große Kombination von verschiedenen?
Ja, also ich glaube, das, was am ehesten studiert wurde, ist eben die Kombination aus Lactobacillen, also zum Beispiel Acidophilus oder Reuteri, auch in Kombination mit Bifidobakterien. Das ist etwas, wo auch mittlerweile die Leitlinien sagen, kann man einsetzen in der Kombination, ist auch relativ sicher, wobei auch hier muss ich sagen, es gibt eben Einzelfälle der sogenannten Probiotika-Sepsis, sowohl für Lactobacillus als auch Bifidobakterien, die glücklicherweise, zumindest das, was publiziert wurde, alle folgenlos abgelaufen sind. Aber so wie du sagst, das sind eben Bakterien, wo man die Vorstellung hat, dass sie dem gesunden Mikrobiom, dass sie wesentliche Bestandteile des gesunden Mikrobioms sind. Und gerade bei den Bifidobakterien muss man natürlich berücksichtigen, die wachsen eben gerne oder siedeln sich gerne an, wenn die Kinder mit Muttermilch ernährt werden. Und zwar sind sie eigentlich die Konsumenten von den sogenannten humanen Milch-Oligosacchariden, die auch von verschiedenen Firmen natürlich jetzt eingesetzt werden, um letzten Endes das natürliche Mikrobiom zu etablieren. Der menschliche Darm kann diese HMOs, diese humanen Milch-Oligosaccharide, gar nicht nutzen. Die werden sofort, die werden gar nicht resorbiert, sondern es sind wirklich nur die Bakterien, die Bifidobakterien, die müssen vor Ort sein. Und dann können sie auch, weil sie dann einen Vorteil haben, einen Überlebensvorteil für, weil sie einfach diese HMOs als einzige wirklich konsumieren können. Damit können sie dann auch diesen Bakterienrasen im Darm gut bestücken und möglicherweise Pathobionten, ich sag mal Gruppe B-Streptokokken, die ja immer wieder auch genannt werden, oder auch Escherichia coli, auch in gewisser Weise verdrängen.
Also kommt auf das Gleichgewicht drauf an von den pathologischen.
Es kommt auf das Gleichgewicht und den Kon.
Ja.
Der Neocast Ausblick.
Christoph, wenn wir uns in 5 Jahren das nächste Gespräch haben, was kannst du dann unseren Hörern und Hörerinnen hoffentlich als Neuigkeiten rüberbringen? In welche Richtung geht die Entwicklung?
Ja, ich glaube, das eine hatte ich schon erwähnt, dass wir hoffentlich eine gute Interaktion haben zwischen klinisch tätigen Neonatologinnen und Grundlagenwissenschaftlern, dass wir auch immer wieder mit unseren Ideen uns unterhalten können und fragen, ist das eigentlich mechanistisch erklärbar? Das wäre so ein wichtiges Anliegen. Und der Einsatz von Probiotika ist so ein klassisches Beispiel. Das zweite ist die Frage des Verständnisses, welche Faktoren sind eigentlich in der Muttermilch? Und was hat die Natur eingerichtet, um ein günstiges Mikrobiom und eine gute Interaktion mit dem Immunsystem zu etablieren. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben gute Möglichkeiten heute, die Nährstoffe in der Muttermilch auch zu messen. Wir können auch sehr gut andere Bestandteile, einschließlich Stammzellen, die in der Muttermilch sind, Mikro-RNAs, können wir mittlerweile nachweisen. Aber das ist eben wie, wenn man in der Musik hat man verschiedene Noten, aber die Melodie zu kapieren, dazu brauchen wir Unterstützung. Und ich glaube, in 5 Jahren würde ich mich freuen, wenn wir interessierte Systembiologen, Immunologen haben, die sagen, Mensch, das, was die Neonatologen täglich sehen, diese Entwicklung, diese Reifung, das ist so spannend, das können wir für so viele Lebensbereiche, auch für die Onkologie, wo letzten Endes ich sekundär mein Immunsystem wieder verliere und aufbauen muss, oder für Immunseneszenz, also für das alternde Immunsystem, kann die Neonatologie, das sage ich jetzt mal ein bisschen bisschen nassforsch, auch Vorbild sein. Und diese Ergebnisse eben dann auch anzuwenden, zu ergründen, was gibt es für Faktoren in der Muttermilch. Ich nenne als Beispiel mal S100 als Alamin, was in den ersten Lebenstagen so massiv produziert wird, auch in der Muttermilch, dass es auch Toleranz induziert, also auch ermöglicht, dass das Kind sich besiedeln darf, ohne dass es massive Entzündungsreaktionen gibt. Und natürlich in 5 Jahren wünsche ich mir, dass wir individuelle Signaturen haben, dass wir nicht in unserem Konzept, dass wir ja gerne Schalter an, Schalter aus oder das, wovon wovon immer gerne geredet hat, die eine magische, das eine Magic magische Bullet. Medikament für alles, das gibt es nicht. Magic Bullet. Wir haben komplexe Systeme, wir haben es bis heute nicht verstanden, in irgendeiner Form Erythrozytenkonzentrate aus aufgereinigten Bestandteilen des Blutes herzustellen. Wir müssen immer noch Vollblut von Erwachsenen nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir da individualisierter wären und wirklich Muster von Frühgeborenen, die erkrankt sind oder eben gesund sind, frühzeitig erkennen, um präventiv wirksam zu sein. Also man möchte ja wirklich die Sepsis vermeiden, man möchte sie nicht behandeln mit irgendwie neuen Antibiotika. Und das wäre der letzte Punkt. Ich würde natürlich gerne andere Antibiotika mich an der Entwicklung beteiligen und irgendwann hoffentlich nicht mehr Ampicillin-Gentamicin für jedes 10. Neugeborene einsetzen, sondern vielleicht gezielt das Darmmikrobiom günstig beeinflussen. Das wäre eine Vision nicht für 5 Jahre, das gebe ich zu, aber.
Aber es ist spannend. Und ich habe überlegt, du hast vorhin das Kochsche Postulat sozusagen zitiert, was ja eigentlich Grundlage der Mikrobiologie bisher war. Brauchen wir da vielleicht auch einen neuen Ansatz? Ich hab die Zahl vergessen, wie viele verschiedene Spezies das sozusagen im Mikrobiom gibt und wie viele Kilo Bakterien das ausmacht, war jedenfalls ziemlich eindrucksvoll. Haben wir da noch Ursache, Wirkung oder braucht man da komplexe Analysen, Hypothesen?
Ja, vielen Dank, dass du das nochmal aufbringst. Also wenn man jetzt mal das menschliche Genom betrachtet, 20.000 Gene ungefähr und wir sind aber besiedelt mit mehr als einer Billion von mikrobiellen Genen und so kann man sich das ganz gut vorstellen, auch das Zahlenverhältnis, wie eigentlich unser gesamter Stoffwechsel vom Mikrobiom beeinflusst wird. Und ich denke, dass wir, was ich vorhin sagte, dieses Magic Bullet oder Schalter aus, Schalter ein, das sind sicherlich gute Konzepte auch immer gewesen, aber vielleicht ist die Zukunft auch, dass wir mehr so in Vektorrichtungen denken. Das heißt, dass man, wenn man 100 Einflussfaktoren hat, dass 60 in die Richtung gehen und 40 in die andere und dass man eher eben systembiologisch denkt. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum und wir werden auch deswegen darauf angewiesen sein, dass sich die junge Generation wirklich auch mit Themen wie künstliche Intelligenz, Maschinenlernen auch auseinandersetzt, weil wir damit auch wirklich in diese Richtung personalisierte Medizin einen wichtigen Schritt vorangehen können. Das sind im Moment aus meiner Sicht noch theoretische Konstrukte und werden nur in Einzelfällen auch in der Kinderheilkunde bisher angewendet. Aber dieses Systemdenken und nicht immer die Komplexität reduzieren, sondern wirklich möglichst viele Faktoren einbeziehen, das ist wichtig. Und genauso eben, dass man Studien wirklich nicht nur an einem Standort macht, sondern dass man zusammenarbeitet und auch sagt, ein Ergebnis, was ich habe, muss ich an anderen Orten auch reproduzieren lassen. Ne, das kennen wir aus der Neonatologie. Beispiel nicht-invasive Beatmung ist in Europa eben anders beforscht als in Amerika. Oder auch Probiotika zum Beispiel ist in Amerika absolut verpönt. Die Amerikaner würden eher über eine Stuhltransplantation nachdenken. Das sind einfach auch andere Aspekte, die noch dazu gehören.
Da stimme ich ja vollkommen zu. Ich glaube, wir werden in der Zukunft andere Subspezialitäten, andere Wissenschaften reinbrauchen, benötigen Informatiker, Systembiologen und so weiter, brauchen deutlich größere Fallzahlen, also Informationen aus größeren Populationen. Und diese ganzen Informationen zu verarbeiten, wird eine ziemliche Herausforderung sein. Aus deiner Sicht noch irgendeine Frage, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
Nein, ich glaube, was mir vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass wir als Neonatologen natürlich sozusagen am Beginn des Lebens oder schon perinatal, pränatal eine wichtige Rolle spielen, aber dass wir uns auch bemühen darum, wirklich ganzheitlich zu denken, also die sozialen Einflüsse mit zu betrachten und eben auch Entwicklungsabschnitte nicht als abgeschlossen sehen, wenn die Kinder nach Hause gehen. Das erlebe ich häufig auch, dass wir, und das tut mir immer in der Seele weh, wenn ich die Kinder in der Risikosprechstunde, entwicklungsneurologischen Sprechstunde nicht zufällig wiedersehe, verliert man häufig den Kontakt. Und mir geht es einfach darum, auch wenn wir jetzt ja wirklich gute Daten haben zu Erwachsenen mit frühgeborenen Anamnese, dass wir wirklich longitudinal denken und auch entsprechend unsere Studien, auch wenn wir beide jetzt heute eine Studie konzipieren, haben wir in unserer Lebenszeit vielleicht nichts mehr davon, aber für die Frühgeborenen, ehemaligen Frühgeborenen, sind das entscheidende, aus meiner Sicht entscheidende Forschungsansätze. Das ist vielleicht so ein Punkt, dass es nicht mit der Neonatologie aufhören darf. Und natürlich, es gibt aus meiner Sicht ganz viele Aspekte. Ein Beispiel, übergewichtige Schwangere, was macht das mit dem Mikrobiom des Kindes oder Gestationsdiabetes? Oder auch eben vielleicht mal zu überlegen, dass man die unterschiedlichen Ätiologien der Frühgeburt auch wirklich als unterschiedlich betrachtet und nicht alle Frühgeborene in einen Topf packt, ich sag's mal so salopp.
Ja, da stimme ich vollkommen überein und ich glaube, da könnten wir noch eine Stunde drüber sprechen, was passiert mit dem Kind eigentlich intrauterin, mit dem ungeborenen Kind, oder was macht der Fetus extrauterin, also unsere Frühgeborenen, die eigentlich für eine fetale intrauterine Entwicklung gedacht sind. Aber das müssen wir uns für einen anderen Podcast nochmal aufnehmen. So. Welche aktuelle Publikation zu deinem Thema hast du uns mitgebracht und würdest du gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, damit sie tiefer nochmal in das Thema eintauchen können?
Der Neocast Literaturservice.
Es gibt zum einen einen sehr schönen Kommentar, der in der Zeitschrift Microbiome veröffentlicht wurde. Es ist gar nicht so lange her, vor 2 Monaten etwa. Von Nils van Best, der aus der Arbeitsgruppe von Matthias Hornef in Aachen stammt. Diese Arbeitsgruppe hatte so dieses Neonatal Window of Opportunity auch als Konzept hervorgebracht. Das heißt, should we modulate the neonatal microbiome and what should be the goal? Also die Frage, die du ja vorhin auch gestellt hast, die ganze Mikrobiomforschung, macht das jetzt eigentlich schon Sinn, irgendwelche Behandlungsansätze daraus abzuleiten? Das ist ein sehr schöner Artikel. Und wer vielleicht noch als zweiten, es gibt die schwedischen Arbeitsgruppen um Petter Brodin in Karolinska und auch Frederik Beckett sind sehr aktiv, was diese Entwicklungstrajektorie anbelangt. Und Gruppe um Frederik Beckett hat in Cell Host Microbe 2021 eine Arbeit veröffentlicht von knapp 500 schwedischen Kindern zu Developmental Trajectory of the Healthy Human Gut during the first five years of life. Und da zeigen sie eigentlich, dass kaiserschnittgeborene Kinder auch nach 5 Jahren noch Unterschiede haben im Vergleich zu vaginal entbundenen Kindern, zumindest in Schweden. Und dass die Gesamtzahl der Kinder eben aber doch ein vergleichbares Mikrobiom zu den Eltern hat. Das ist eben auch vielleicht so als Aspekt, wenn wir jetzt glauben, dass man durch Kaiserschnitt vielleicht das Mikrobiom ungünstig beeinflusst. Man kann den Eltern sofort sagen, wenn sie stillen, wenn sie viel kuscheln, hat das wahrscheinlich keinen Effekt. Also einfach auch das Positive verstärken, Elternkompetenzen stärken, weil Eltern machen sich ja sowieso schon Gedanken, weil das Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist, viele Schuldgefühle. Und ihnen das zu nehmen, bloß weil wir sozusagen noch wenig validierte Befunde aus Mikrobiomforschung haben, zu sagen, kuscheln, Muttermilch, dann ist es wahrscheinlich...
Eine sehr tolle Information, weil ich glaube, wir machen mal kurz einen Schnitt nochmal. Erzähl du erst und wir haben eine leichte Verzögerung.
Nein, ich glaube, dass Eltern auch denen diese Informationen zu geben, dass man durch viel Bonding, durch also Känguruing und durch Muttermilchernährung auch ein mögliches rein theoretisches Risiko durch Kaiserschnitt, das muss man wirklich so festhalten, auch sehr gut wieder kompensieren kann. Könnte helfen, Eltern auch Schuldgefühle zu nehmen und ihnen einfach auch eine gute Eltern-Kind-Bindung damit ermöglichen.
Okay, vielen Dank. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir Eltern, die können das ja jetzt nicht mehr ändern, dass der Kaiserschnitt, dass das Kind per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist, durchaus beruhigen können. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Link zu dieser Arbeit finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter dskn.org. Christoph, wir haben jetzt schon fast wieder eine Dreiviertelstunde um. Was möchtest du zum Abschluss den Zuhörern für ihre klinische Arbeit mitgeben?
Die Neocast Take-Home Message.
Ja, für mich war immer bedeutsam, dass ich verstehen wollte, warum wir Dinge tun, warum wir Dinge im klinischen Alltag einsetzen. Und ein wichtiger Indikator dafür war, kann ich es Eltern erklären? Und also da dranbleiben und wirklich Verständnis für das, was wir einsetzen, erlangen und auch helfen, mit Standards zu etablieren. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben durch diese auch durch Checklisten und auch durch eine transparente Fehlermanagement haben wir es geschafft, dass viele Dinge auch in der Neonatologie standardisiert sind und trotzdem man das individualisiert anpassen kann. Und das wäre eben auch die Zukunft, dass man Mikrobiom als Biomarker zum Beispiel einsetzt. Und genau, ich glaube, zu den Studien haben wir viel gesagt. Bitte an Studien beteiligen, kritisch Fragen stellen, offen fragen, mit Grundlagenwissenschaftlern sich auseinandersetzen und Systembiologen. Das ist mir einfach wichtig, dass man da keine Berührungsängste hat. Mhm.
Ich hoffe ja, dass wir durch den Neocast auch einige junge Kolleginnen oder Kollegen oder Pflegende davon überzeugen können, sich mit der Neonatologie intensiver zu beschäftigen. Hast du noch einen Tipp, jetzt schon als etwas erfahrener Kollege, einen Tipp, wenn ich am Anfang der beruflichen Laufbahn stehe, was ich vielleicht beachten sollte oder was empfehlenswert ist?
Ja, also ich habe immer sehr davon profitiert, eine sehr wertschätzenden Kontakt mit der Pflege zu haben. Wir sind ein Team und die Pflege auf Intensivstation hat einen enormen Erfahrungsschatz. Und ich glaube, wir können auch mit moderner Lehre, also Simulationstrainings gemeinsam, auch viel für Teamkommunikation erreichen. Und das kommt den Kindern zugute, 100%ig. Da würde ich denken, das ist ein sehr gutes Add-on zum Bedside-Teaching. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht wichtig, genauso wie an verschiedenen Orten Erfahrungen zu sammeln und sich auch an verschiedenen Orten mit seinen klinischen Ideen im Grunde einbringen, hat mir viel geholfen. Und diesen Enthusiasmus für ungelöste Fragen sich eigentlich nicht nehmen zu lassen. Also nicht sich damit zufrieden zu geben, dass man hier eine Lösung hat, die läuft seit 10 Jahren. Ich glaube, es kam auch heute im Podcast raus, dass Dinge, die vor 20 Jahren als völlig akzeptabel waren, wir heute eben auch kritisch hinterfragen. Und so muss es sein, dass man immer wieder eher nach den ungelösten Dingen sucht und sich das auch nicht nur von Oberärzten oder Leitungspersonen präsentieren lässt, sondern kritisch hinterfragt.
Christoph, das war das perfekte Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deine Information, für das spannende Gespräch. Die Dreiviertelstunde ging wieder mal sehr schnell vorbei. Ich danke sehr dir gern. Und hoffe, dass ich dich vielleicht in Zukunft mal wieder als Gast einladen kann. Also, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen rund um die Neonatologie. Diesmal mit Christoph Hertel aus Würzburg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.